Nationale Minderheiten und der Begriff der Ethnie. Hallo zusammen. Willkommen zu unserem Podcast, der im Rahmen des Seminars Deutsche im und aus dem östlichen Europa von Dr. Kyra Wielach entstanden ist. Als Unterstützung habe ich mir den Geschichtsstudenten Tamsen ins Boot geholt. Hallo Tamsen, magst du etwas zu dir und unserem Thema heute sagen?
Hallo Luca. Ja klar, also ich studiere Geschichte im zweiten Semester an der Uni Leipzig. Ja, und das war es dann auch schon mit meinen Errungenschaften. Unser Thema heute wird die Problematik des Begriffs der Ethnie bzw. der Ethnizität sein. Und zwar vor allem im Kontext von nationalen Minderheiten.
Und dafür schauen wir uns jetzt erst einmal eine Definition des Begriffs an. Das Online-Lexikon der Universität Oldenburg sagt, Ethnizität wird heute als eine besondere Dimension soziokultureller Unterschiede betrachtet, wobei sie sowohl als strukturelles als auch als symbolisches kulturelles Phänomen beschreibbar ist. Sie konstituiert sich durch Selbst- und Fremdzuschreibungen sozialkultureller Merkmale und wird verstanden als Ausprägung sozialer Interessen, als symbolische Ressource, die für die Interessen der politischen Führung oder bestimmter politischen Eliten im Kampf um Einfluss oder Macht genutzt werden kann.
Ui, so richtig eindeutig klingt das aber nicht.
Ja, es ist auch kein einfaches Konzept. Sökerfield zum Beispiel weist darauf hin, dass es viele teilweise auch gegenläufige Definitionen gibt und dass es eben einfach nicht so einfach ist, den Begriff der Ethnie wirklich zu fassen zu kriegen.
Seit wann gibt es diesen Begriff denn eigentlich?
Also nochmal laut dem Lexikon Universität Oldenburg. Erst in den 1980er Jahren ersetzte der Begriff Ethnizität im britischen und amerikanischen sozialwissenschaftlichen Diskurs die Kategorie Rasse als Modus zur Beschreibung kultureller Vielfalt. Der Begriff avancierte in den letzten Jahren ähnlich wie Klasse, Schicht oder Gender zu einem zentralen soziokulturellen Kategorie. Ihre Anwendung als analytische Kategorie führte allerdings auch zur zunehmenden Präsenz bzw. politischen Instrumentalisierung von Ethnos im Sinne eines statischen, essentialisierenden Kulturbegriffs.
Da haben wir jetzt schon wieder so einen Begriff. Was ist denn nochmal Essentialismus in diesem Kontext?
Also laut Martin Sökerfield geht der Essentialismus davon aus, dass, Zitat, Gemeinschaften und Identitäten auf einer gemeinsamen Wesenheit basieren, also einer wirklichen, substanziellen Gemeinsamkeit, die durch primordiale Beziehungen angelegt ist. Damit verbunden ist die Ansicht, dass Gemeinschaften und Identitäten historische Kontinuität aufweisen und sich, wenn überhaupt, eher langsam verändern. Aus essentialistischer Perspektive sind Identitäten und Kategorien keine Artefakte, keine Artefakte bestimmter Redeweisen oder Konzepte, sondern Konzepte und Diskurse bilden im Gegenteil eine gegebene Realität.
Naja, also ohne jetzt die essentialistischen Theoretiker alle über einen Kamm zu scheren, erinnert macht mich das jetzt doch irgendwie ein bisschen an die Vorstellungen der neuen Rechten wie die Identitären und Konsorten, muss ich sagen. Diese Idee von den praktisch abgeschlossenen Kulturen, die sich historisch herausgebildet haben, was wäre denn da ein alternativer Ansatz?
Also die Alternative wäre ein konstruktivistischer Blick auf Kulturen. Wie man sich vielleicht schon denken kann, gehen konstruktivistische Theoretiker davon aus, dass Kulturen eben nichts Ursprüngliches, Wesenhaftes sind, sondern im Gegenteil durch Diskurs und Performance erst erzeugt werden. Das heißt allerdings nicht, dass sie nicht wirkmächtig wären und dass es sie eigentlich gar nicht gibt, sondern eher, dass sie erst durch den Diskurs entstehen. Mhm. Dementsprechend sind sie eben auch fluider und zugänglicher für Vermischungen und größere Veränderungen. Diese Ansätze haben sich in der Wissenschaft heute weitgehend durchgesetzt.
Ja, jetzt wird der Begriff der Ethnie oft als Synonym zu Minderheit gebraucht. Warum sind Minderheiten Ethnien und Mehrheiten nicht?
Nun, ich schätze, dass in einem Nationalstaat die Kultur etc. der Mehrheitsethnie als fest an diesen Staat gebunden aufgefasst wird bzw. inszeniert wird. Entsprechend von einer deutschen Ethnie würde die Differenzierung zum Beispiel zu Österreich und der Schweiz erschweren. Außerdem würden solche Verwendungen des Begriffs eventuell den Geltungsanspruch einschränken, da ja nun nicht einfach mehrere Ethnien innerhalb des Staates verhandeln, da nun einfach mehrere Ethnien innerhalb des Staates verhandeln und nicht mehr der Staat als Vertreter der Deutschen erscheinen würde.
Und was ist jetzt das anfangs erwähnte Problematische am Begriff der Ethnie?
Ja, ich denke, das wirst du mir jetzt erzählen, weil ich habe ja schon so viel geredet.
Okay, also um das zu erläutern, werden wir vor allem Bezug auf Roger Bubakas Aufsatz Ethnicity Without Groups nehmen. Bubaka ist Soziologe und Professor an der University of California, Los Angeles und befasst sich vor allem mit Sozialtheorie, Staatsbürgerschaft, Nationalismus und Ethnizität. Wie man sich bei dem Titel schon ableiten kann, ist der Begriff der Gruppe für Bubaka zentral. Er kritisiert, dass das Konzept der Gruppe nicht hinreichend analysiert und häufig als Gesetz betrachtet wird. Besonders die Reduzierung von Akteuren in nationalen, ethnischen oder Race-Konflikten auf einzelne Gruppen wird von ihm dabei kritisiert. Diese Tendenz zu verallgemeinern zu Verallgemeinerungen nennt er Gruppismus. Gleichzeitig geht er davon aus, dass Gruppen weitaus dynamischer sind als allgemein angenommen. Mit schwankender Solidarität, Handlungsbereitschaft und Zugehörigkeitsgefühl sind sie eben nicht statisch, sondern verändern sich ständig. Er merkt an, dass im wissenschaftlichen Diskurs dieses Problem mittlerweile einigermaßen präsent ist. Aber nicht in Medien, Alltag und politischen Analysen. Hier werden Ethnien meist als geschlossene Gruppen betrachtet.
Und was ist daran jetzt so schlimm? Ist doch irgendwie auch ganz normal manchmal und manchmal einfach praktischer, zum Beispiel von den Deutschen zu sprechen.
Naja, es ist zwar Common Sense und Ethnien und National, es ist zwar Common Sense, das so zu verstehen, Ethnien und Nationalitäten, aber das ist halt lediglich Konvention und eigentlich nicht logisch. Die Deutschen zum Beispiel sind ja keinesfalls eine homogene Gruppe. Außerdem geht Gruppismus oft mit Essentialisierung und Naturalisierung einher. Das hatten wir ja vorher schon angesprochen. Wenn man von den Deutschen als festgeschweißte Gruppe ausgeht, dann liegt es auch näher, dieser Gruppe gewisse Attribute zuzuweisen und das Ganze zum Beispiel mit der Geschichte zu begründen.
Ah, verstehe. Das führt dann zu Verallgemeinerungen und Reduzieren von Konfliktursache oder Trennungslinien auf die Ethnie, oder?
Genau, ganz genau. Grubacher geht außerdem davon aus, dass Gruppen erst durch deren Anrufung entstehen.
Also heißt das dann zum Beispiel, wenn jemand in Anspruch nimmt, für die Gemeinschaft der grün angezogenen Einradfahrer zu sprechen, erschafft er dadurch erst die Idee von diesem Kollektiv als eines in irgendeiner Form mit Zusammengehörigkeitsgefühlen ausgestatteten Zusammenschlusses, oder?
Ja, also ja, zum Beispiel, also wenn wir jetzt in diesem Podcast vom Kampf der grün gekleideten Einradfahrer erzählen, reproduzieren wir diese Aufrufung und machen diese Gruppe ein wenig realer. Brubaker fordert deshalb auch unter anderem von den Medien eine größere Sensibilität für dieses Thema. Ja, genau, also und unter anderem auch, da er davon ausgeht, dass vor allem Organisationen und nicht Ethnien Akteure sind und zwischen diesen keine Deckungsgleichheit besteht. Häufig sprechen angebliche Vertreter von zum Beispiel Ethnien eben nicht im Interesse aller, die sie zu vertreten vorgeben. Politische Instrumentalisierung und das Durchsetzen von Eigeninteressen oder Interessen der eigenen Clique durch Masking, also das Maskieren dieser Interessen als Interessen der Gruppe, sind sehr häufig.
Okay, also um ein Resümee zu ziehen, Nation, Ethnie und Co. sind als Kategorien legitimiert und etabliert und deshalb naheliegend. Aber der Fokus sollte laut Brubaker darauf liegen, Mechanismen der Entstehung, der Auflösung und allgemeinen Entwicklung von denen als von ihm dynamisch betrachteten Gruppen zu identifizieren. Anstatt also festzuschreiben, wie die angenommene Beschaffenheit dieser Gruppe aussieht, sollte das Prozessuale in den Fokus gerückt werden.
Ja, und um das nochmal anschaulicher zu machen, wieso die Reduktion auf Ethnien eben oftmals nicht genügt, um Phänomene zu begreifen, sprechen wir jetzt über den Aufsatz »Was Minderheiten schaffen« von Florian Kührer-Wielach. Der versucht zu zeigen, dass das Denken in Blöcken von ethnischer Zugehörigkeit der lebensweltlichen Realität nicht gerecht wird. Anhand von verschiedenen Beispielen in Großrumänien zeigt der Autor, dass dieselbe ethnische Zugehörigkeit keineswegs auch die gleichen Interessen bedeuten muss.
Kurz zu Großrumänien. 1919 hat sich durch Verträge, Anschluss und Landgewinnung durch Eroberung das Staatsgebiet und die Bevölkerungszahl von Rumänien im Vergleich zu 4 Jahren zuvor verdoppelt. Viele Menschen leben jetzt plötzlich in einem anderen Land.
Jetzt leben im Vielvölkerstaat Minderheiten mit verschiedensten Hintergründen. Und das Interessante dabei ist, dass diese Ethnien, in Anführungsstrichen, die man jetzt leichtfertig als die deutsche, jüdische oder ungarische Minderheit zusammenfassen könnte, oftmals überhaupt nicht homogen sind und ganz verschiedene Interessen und Zugehörigkeitsgefühle haben. Und dasselbe gilt auch für die Ethnie, die die Mehrheit im Staat stellt.
Eben auch, wie man schwer von den Interessen der Deutschen sprechen kann. In den individuellen Lebenswelten gibt es dann doch sehr große Unterschiede.
Genau, wie Kührer-Wielach zeigt, gibt es eben noch andere Trennungslinien, wenn man so will. Verschiedene Konfessionen, soziales Milieu, rurale oder urbane Lebenswelten und eben auch sehr wichtig die regionalen Ausprägungen des Miteinanders. So schafft eben die gleiche Muttersprache noch nicht zwingend ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zwischen Bauern und städtischen Bürgerlichen auf der einen Seite. Zitat, stellte beispielsweise das Deutsche in Czernowitzer bürgerlichen Kreisen die Lingua Franca und bis zu einem gewissen Grad auch die Leitkultur dar, ihre Sprecher der ethnischen Zuordnung nach, waren Deutsche, Juden, Ukrainer, Rumänen, Polen etc. Ebenso fühlten sich zum Beispiel in städtischen Milieus die Bukowiner Juden eher der deutschen Sprache und Kultur verbunden und idealisierten teilweise die Habsburger Ära. Dabei nahmen sie die chassidischen Juden oft als orientalisch wahr.
Und die sind ihnen dann vielleicht wesentlich fremder erschienen als beispielsweise Deutsche im ähnlichen Milieu.
Genau. Also würde man nun die jüdische Minderheit als homogene Gruppe betrachten, würde das einiges verzerren. Die Interessen und Zugehörigkeitsgefühle von Individuen sind in der Regel eben doch nicht so einfach gestrickt, als dass man sie nur mit der Herkunft bzw. Ethnie zu fassen kriegen würde. Und deshalb Vorsicht vor Verallgemeinerungen. Häufig sind Beruf, ökonomischer Status, die Region, in der man lebt, Glaube und sozialer Status und vor allem im alltäglichen Leben weitaus stärkere Bindungsglieder als die ethnische Zugehörigkeit. Und um das zu unterstreichen, noch eine rhetorische Abschlussfrage, die, wie ich meine, das Ganze ganz gut zur Geltung bringt. Was glaubt ihr? Hat ein deutscher Student mehr mit einem italienischen Studenten gemeinsam oder mit einem deutschen Trucker oder Milliardär? Oder um die sozialkritische Sprechgesangsgruppe KIZ zu zitieren, du und dein Chef haben nichts gemeinsam, bis auf das Deutschland-Trikot.
In diesem Sinne, auf Nimmerwiederhören und schönen Tag noch.
Tschüss. Schönen Gruß aus Leipzig.